Liebe Geschwister, liebe Freunde, liebe Gäste hier im Ort, am Platz, hier im Raum und auch zu Hause an den Telefonen oder auch an den Bildschirmen, seid alle herzlich gegrüßt heute zu unserem Pfingstgottesdienst. Der Geburtstag der Gemeinde, so wird er ja manchmal überschrieben, dieser Tag, Entstehung der Gemeinde. Und wir wollen heute einfach mal ein Bibelwort lesen und mal überlegen und vielleicht über nachdenken, etwas hören davon. Was können wir vielleicht von diesem Entstehen der ersten Gemeinde lernen? Gibt es Dinge, die übertragbar sind für uns heute, auf uns heute? Was könnte man auch übernehmen? Über was könnte man also nachdenken? Wir wollen uns damit beschäftigen, mit der Reaktion der Zuhörer damals, die diese Predigt von Petrus gehört haben, die dabei gewesen sind, als er seine sogenannte Pfingstpredigt gehalten hat und die dann entsprechend reagiert haben. Und das wollen wir uns einfach heute mal anschauen. Wir wollen vielleicht bestimmte Punkte nennen oder uns überlegen. Zum einen, die Menschen damals, wie haben sie zugehört? Haben sie mit offenen Herzen zugehört? Oder ein zweiter Punkt, wie haben sie reagiert? Haben sie gefragt? Haben sie angenommen, was sie gehört haben? Hat es auf ihr Handeln, auf ihren Glauben einen Einfluss gehabt? Hat es Auswirkungen gehabt in ihrer Gemeinschaft? Haben Sie dort Freude vielleicht erfahren, erlebt? Oder waren Sie ganz bedrückt und ganz ängstlich und ganz niedergebeugt oder ganz traurig? Und dann wollen wir vielleicht noch, wenn wir das schaffen, darüber nachdenken. Welche Reaktion haben Sie dann gezeigt? Haben Sie Gott gelobt vielleicht? Oder haben Sie was weitergegeben? Haben Sie vielleicht was Gutes, Segen weitergegeben? Oder waren Sie einfach alle so bedrückt oder auch beeindruckt, dass sie sprachlos waren? Das gibt es ja auch manchmal. Wenn wir an Pfingsten denken oder von Pfingsten reden, dann, das haben wir auch in der Begrüßung jetzt schon gehört, dann denken wir zuallererst einmal an Ausgießung des Heiligen Geistes. Das verknüpfen wir automatisch mit diesem Begriff Pfingsten. Oder andere sagen, ja, wenn ich an Pfingsten denke, dann denke ich also auch an die Geburtsstunde der christlichen Gemeinde, der Geburtstag der christlichen Gemeinde. Also wenn ihr heute Nachmittag Kaffee trinkt, dann denkt daran, dass eigentlich ein Geburtstagskaffee trinken ist, was ihr heute Nachmittag haben könntet. Aber nochmal ein Rückblick, bevor wir also in dieses Thema einsteigen. Und dazu möchte ich aus der Apostelgeschichte uns einige Verse lesen. Aus dem zweiten Kapitel der Apostelgeschichte, dort lesen wir im Vers 37 oder ab Vers 37. Als sie, das heißt die Zuhörer, eine große Menge an Leuten war da beschrieben. Als sie das hörten, und dieses das war die Predigt des Petrus, die er ihnen gehalten hatte. Als sie das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr unser Gott herzurufen wird. Und mit vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie und sagte, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Frohlocken und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Daher aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Das Pfingstfest damals war also ein richtiges Fest, ein großes Fest, das zweite im Jahr als eines der wichtigen und Hauptfeste. Es wurde gefeiert, einfach, dass ihr mal das einordnen könnt, am Ende der Getreideernte, und zwar 50 Tage nach dem Beginn der Getreideernte. Der Beginn der Getreideernte fiel zusammen mit dem Fest der ungesäuerten Brote. Das war unmittelbar an das Passa anschließend gefeiert. Da fing man also an mit dem Schnitt der Garben des Getreides. Und 50 Tage nach diesem Beginn, oder 7 Wochen, lesen wir manchmal in der Bibel auch diesen Begriff, wurde das Pfingstfest gefeiert. Eigentlich könnte man sagen, es war sowas wie das Erntedankfest. Und zu diesen großen Festen in Israel war es fast Pflicht für die Männer in Jerusalem im Tempel oder am Tempel zu erscheinen, um dieses Fest dort zu feiern und miteinander zu begehen. Von daher ist auch verständlich, dass so viele Leute damals in Jerusalem waren. Etwa 30.000 Leute oder Einwohner hatte Jerusalem, habe ich gelesen. Und wenn solche Feste gewesen sind, da hatte man locker 100.000 Leute in der Stadt. Und es war ein Gewimmel und es war auch ein Gedränge. Es ist mir aufgefallen, es ist sehr interessant, dieser Zusammenhang oder auch das Wirken Gottes, wie er Dinge des Alltages mit hineinnimmt in seine Pläne, um damit auch was deutlich zu machen. Pfingsten, das Fest der Ernte, Erntedankfest, Abschluss einer Epoche, Abschluss eben gerade dieser Getreideernte. Und ausgerechnet Pfingsten, Ausgießung des Heiligen Geistes, Abschluss einer Epoche, Abschluss des Heilswerkes, des Heilstuns von unserem Herrn Jesus. Passa, der Schnitt, der Beginn, die Kreuzigung, dann Ruhe, Auferstehung, Himmelfahrt und dann der Abschluss, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Ein Freudenfest. Interessant, wenn man das also so mal nachdenkt oder bedenkt. Und es ist natürlich diese Ausgießung des Heiligen Geistes mit einer großen Aufregung verbunden gewesen. Wenn wir in der Bibel nachlesen, finden wir, da waren Zungen, Feuerzungen zu sehen, da gab es ein Brausen, da war was zu hören. Und dann haben Leute Dinge gesagt, die unverständlich waren für manche. Andere wieder haben gesagt, ganz toll, das verstehe ich. Es gab also richtig groß was zu erleben damals in Jerusalem. Und die Leute liefen also alle zusammen dort, wir wissen nicht wo, vielleicht war es am Tempel, um zu hören, was ist hier los. Und so kam es, dass dann Petrus aufstand und sagte, ihr Männer, ihr Bürger, hört zu, ich muss euch was erzählen, damit ihr versteht, was hier passiert, was hier los ist. Und er berichtet ihnen aus der ganzen Geschichte des Volkes Israel heraus, von den Propheten, von den Psalmen anfangend, Aussagen in den Psalmen, Aussagen von den Propheten, die sich auf unseren Herrn oder auf Jesus Christus bezogen haben, und erklärt ihnen das alles, wie das zusammenhängt, wie das also geht von der Kreuzigung bis zur Himmelfahrt und als Folge von dem ganzen Geschehen nun dieses Erleben der Ausgießung des Heiligen Geistes. Er kriegt das praktisch alles zusammengepackt in einem großen Bogen. Und das ist sehr interessant und deswegen auch dieser erste Punkt, dass die Zuhörer, die Menschen dort wirklich zugehört haben, mit offenen Herzen zugehört haben, hören wir heute mit offenen Herzen zu. Vor allem, wenn wir daran denken, dass die letzten Worte, die Petrus ihnen gesagt hat, die gewesen sind, das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn, also Jesus Christus, sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Das sagt er ihnen knallhart auf den Kopf zu. Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Den ihr abgelehnt habt. Den ihr ignoriert habt. Und die Reaktion der Leute ist sehr überraschend. Wenn das jemand zu uns knallhart ins Gesicht sagt, du hast an dem Punkt nicht richtig gehandelt. Du verhältst dich nicht richtig hier an diesem Punkt. Wir machen sofort zu. Entweder drehen wir uns weg oder fangen sofort eine große Diskussion an. Nichts von dem lesen wir hier. Keine Gegenrede der Zuhörer. Da denke ich daran, als sie bei Pilatus waren, mit Jesus dort gewesen sind und ihm gesagt haben, oder Pilatus ihnen gesagt hat, also passt mal auf, ich finde keine Schuld an ihm und wollte nicht lieber den Barabbas haben, soll ich nicht den verurteilen, geben wir lieber Jesus frei. Da lesen wir, und da haben sie den Pilatus niedergeschrien. Übermäßig steht im Markus-Evangelium, übermäßig niedergeschrien, dass der gar nicht mehr anders konnte und gar nicht mehr anders reagieren konnte, als ihren Willen zu erfüllen. Sie wollten nicht hören. Oder als paar Wochen später nach unserem Geschehen hier ein Stephanus sich vor dem Hohen Rat verteidigen musste und er genauso wie der Petrus erzählt hat, von Anfängen der Propheten über das ganze Geschehen hinweg bis zum Kommen unseres Herrn, es begründet hat mit biblischen Aussagen, da lesen wir, und als sie das hörten, da schrien sie auf, hielten sich die Ohren zu und stürzten einmütig auf ihn los. Eine Reaktion, wo man sagt, da kann man nicht mehr diskutieren. Da muss man es lassen. Da kann man nichts mehr sagen. Wer so reagiert, wer so nicht zuhören will, wer nicht begreifen will, dem kann man nicht helfen. Ganz anders hier. Es ist interessant, wenn wir diese Predigt mal lesen würden, die Petrus gehalten hat. Es war keine so eine Begeisterungspredigt. Wir lesen nichts davon, dass nach jedem zweiten Satz irgendjemand aus der Menge aufgestanden ist und Halleluja geschrien hat. Lesen wir nichts. Es war ganz sachlich. Es war ganz nüchtern. Es war auch keine Predigt, wo man hinterher gesagt hat, ach, wunderbar, genau, das passt für mich und das ist so schön und ich fühle mich so wohl bei dieser Predigt. Auch nicht. Es war aber auch keine Predigt, die aufgerufen hat zum Sturm aufs Kapitol. Haben wir erst vor kurzem erlebt, wie man das machen kann, dass man Leute so aufruft. Und es war auch kein Beschwören des Weltuntergangs und der Klimakrise und aller schlimmen Dinge, die auf uns zukommen. Gar nichts davon. Petrus hat nur über das Tun von unserem Herrn Jesus gesprochen. Hat nur das ganz sachlich erzählt, was er getan hat und was sie als Apostel mit ihm erlebt haben. Und ich, wenn wir dann daran denken, dass auf diese Predigt hin sich 3000 Seelen und Leute bekehrt haben, da dachte ich, wenn ich mich auf den Marktplatz stellen würde und würde diese Predigt vorlesen, wen würde denn das interessieren? Würde es jemand interessieren? Eigenartig, eigenartig. Und daran merken wir auch, dass Worte allein nichts auswirken, wenn nicht Gott oder Gottes Geist dahinter steht und die Menschen anspricht, die das hören. Man könnte die schönsten Worte finden, die besten Worte, die klügsten Worte, logisch und erklärbar. Darum auch dieser zweite Punkt von den Zuhörern. Sie fragen und sie nehmen an, sie akzeptieren, was Petrus ihnen hier sagt. Was sollen wir tun? Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Sie haben zugehört und sie haben gefragt, was sollen wir tun? Eine solche Frage stellt man nur eigentlich in einer Notsituation. Wenn irgendwo eine Entscheidung drängt, wenn das passieren muss, dann fragen wir, was sollen wir tun? Sonst denken wir irgendwas oder machen irgendwas. Was sollen wir tun? War es vielleicht das Erkennen von Schuld, das einfach so bei ihnen auf einmal so klar wurde? Wir hören doch viel lieber gute Nachrichten, das wissen wir alle. Und sogar in der Bibel steht das schon bei Jesaja: Wie lieblich sind die Füße des Boten, der über die Berge kommt und gute Nachricht verkündet. Da hören wir gerne hin. Da sind wir gerne dabei. Darüber freuen wir uns und sind sehr dankbar, wenn wir gute Nachrichten hören dürfen. Und ich denke an manchen von uns, der jetzt hier auch sitzt oder zuhört, wo dann vielleicht nach einer Behandlung der Arzt gesagt hat, so, uns ist alles gut, Operation gelungen, der Heilungsprozess geht voran. Gute Nachrichten hören wir gern. Aber hier war es was anderes. Diesen Jesus habt ihr gekreuzigt. Und nun fragen Sie, wie kommen wir aus dieser Geschichte wieder raus? Das war Ihnen klar, Sie waren gemeint. Ihr habt ihn gekreuzigt. Ihr habt das Handeln Gottes abgelehnt und ihr habt ihm widersprochen. Ihr habt das nicht gewollt, nicht gehört, was er euch sagen wollte. Und das muss Sie getroffen haben. Durch Ihr Verhalten haben Sie jemanden umgebracht. Durch Ihr Verhalten haben Sie einen ans Kreuz gebracht und haben gesehen, wie er gestorben ist. Die Auferstehung, die Himmelfahrt haben die wenigsten miterlebt, die dort dabei gewesen sind. Für Sie steht nur dieses Kreuz mit dem hingerichteten Jesus vor Augen. Das trifft Sie. Und nun ist es sehr interessant. Sie fangen kein großes Geschrei an, oder wie gesagt, Sie fangen keine Diskussion an. Sie sagen, ihr Brüder, was sollen wir tun? Zu den Aposteln sagen Sie das. Und das drückt doch ein Vertrauensverhältnis aus. Wenn jemand so auf mich zukommt, mich nicht beschimpft, weil ich was Falsches gesagt habe, sondern sagt, sag mir nun eine Lösung, gib mir eine Antwort. Ich möchte gern wissen, was soll ich jetzt tun? Wenn so jemand kommt, hören wir doch sofort, er ist bereit, er möchte gern was ändern, er möchte gern reagieren auf das, was Sie gehört haben. Ich habe mich gefragt, wenn Petrus gesagt hätte, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, der wird euch jetzt irgendwie bestrafen. Und er wird euch nicht mehr akzeptieren, nicht mehr annehmen wollen. Das sagt er nicht. Er sagt nur die Sache, den ihr gekreuzigt habt. Und das ist interessant. Damit lässt er das Ergebnis offen. Und das hören wahrscheinlich die Menschen auch sofort und sagen, oh, das klingt nicht wie Abschluss. Das klingt wie, es gibt noch eine Chance. Wir können noch hoffen. Wir haben von der Hoffnung vorhin gesungen. Wir können noch glauben, dass irgendwas weitergeht. Hätte er denn das sonst gesagt, wenn es keine Chance mehr gäbe für uns? Hätte er davon gesprochen. Er hat gesprochen von Auferweckung. Er hat gesprochen von Himmelfahrt. Da ist was weitergegangen. Das ist doch, macht uns doch zuversichtlich. Das klingt doch wie eine Möglichkeit gibt es noch, eine Gelegenheit gibt es noch. Und als sie ihn fragen, was sollen wir tun, ihr Brüder, da legt ihnen Petrus einen Leistungskatalog vor, nicht wahr? Und dann müsst ihr jeden Sonntag in Gottesdienst kommen und dann müsst ihr, nicht wahr, entsprechend Zehnten geben. Und dann erwarten wir von euch, dass ihr entsprechend euch kleidet. Und dann erwarten wir dies und das und jenes. Gar nichts. Gar nichts lesen wir hiervon. Wir finden nicht eine einzige solche Forderung oder einen Leistungskatalog, mit dem wir sofort schnell sind. Nicht? Man redet nicht während der Predigt oder man träumt nicht oder guckt nicht auf sein Handy. Aber Petrus ist nicht sprachlos. Das ist ganz interessant. Als sie gefragt wird, er weiß eine Antwort. Er weiß eine Antwort. Und zwar sagt er, tut Buße. Also ganz einfach. Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen. Kehrt um. Eine neue Perspektive, so ist das Wort zu verstehen, tut Buße. Und im Aramäischen, in der Sprache, in der Petrus wahrscheinlich gesprochen hat, heißt das oder bedeutet das Wort für Buße Bewegung. Bewegt euch endlich, steht da nicht rum, sondern bewegt euch. Lasst euch die Schuld vergeben, sagt er. Lasst euch taufen zur Vergebung eurer Sünden. Bittet den darum, den ihr gekreuzigt habt, dass er euch diese Sünden vergibt. Das Ziel ist die Vergebung der Schuld. Der Sohn Gottes begnadigt die Gottesfeinde, die ihn gerade erst hingerichtet haben. Also das muss ich mal vorstellen. Manchmal lesen wir ja Berichte aus Kriegsgebieten, von Amnestien, dass Feinde begnadigt wurden. Aber das ist selten und dann ist immer eine große Geste der Begnadigung. Es ist nicht selbstverständlich, dass jemand begnadigt wird. Wir könnten nur fragen, gut, das war damals, geht uns das heute was an, 2021? Hat das eine Bedeutung für uns? Wir haben ihn doch nicht hingerichtet. Aber habe ich vielleicht seinen Plan für mein Leben ignoriert? Einfach abgelehnt, was er mit mir machen wollte? Habe ich seinen Einfluss zurückgewiesen? Vielleicht werden viele Menschen heute sagen, also damals steht hier, ihr habt diesen Jesus gekreuzigt, das machen wir doch alles gar nicht. Wir sind doch gar nicht mit Gott in Feindschaft. Ich bin doch gar nicht mit Gott in Feindschaft. Im Gegenteil, da geht mich gar nichts an. Da kann doch machen, was er will. Ich rede ihm doch gar nicht dazwischen. Ich lasse ihn doch einfach tun. Aber auch das heißt, dass ich ihn im Prinzip ablehne und seine Existenz nicht akzeptiere. Er hat mir nichts zu sagen. Das ist die Meinung vieler Menschen um uns herum. Mir hat keiner was zu sagen. Ich bin alt genug und selbstständig genug. Wisst ihr, was Petrus hier sagte? Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen. Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen. Ja, bin ich vielleicht doch gemeint, werden sich die Leute gefragt haben. Wie kann denn das sein? Ich habe doch damals bei dem Pilatus, ich habe doch gar nicht so mitgebrüllt. Ich war doch gar nicht dabei vielleicht sogar. Doch wurden, haben wir oder haben sie, und das sagt Petrus ihnen ganz deutlich und sagt auch zu uns, auch gedanklich ihn gekreuzigt und an dieses Kreuz mit gehängt. Lasst euch taufen. Lasst ab von eurem, lasst alle wissen von eurer Umkehr. Macht das nicht so heimlich irgendwo, redet er ihnen jetzt, sondern lasst euch taufen. Ein ganz interessanter Passus, denke ich, für die Juden damals. Die waren es ja gewöhnt, dass man rituelle Waschungen vorgenommen hat. Ich weiß nicht, vielleicht war mancher von euch mal in der Synagoge hier um die Ecke und die haben einen Raum, ein Bad für diese rituellen Waschungen. Die Juden sind aufgefordert und verpflichtet, regelmäßige Reinigungsbäder zu nehmen und zu machen. Aber hier geht es darum, weil Petrus sagte, lasst euch öffentlich taufen. Macht das sichtbar für alle anderen. Gott hat an euch gehandelt, sein Tun nimmt Schuld weg. Und deswegen, das habe ich noch gar nicht so gesehen gehabt, als ich das hier gelesen habe, deswegen lässt man sich taufen. Ich habe noch nicht erlebt, dass jemand ins Wasser gegangen ist, in den See, in den Fluss, hat sich untergetaucht und wieder hochgekommen und gesagt, so, ich habe mich jetzt getauft. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch schon mal erlebt hat, sowas. Es ist immer ein Täufer da. Jemand, der mich tauft. Und das drückt ganz deutlich aus, da ist jemand, der an mir handelt. Da ist jemand, der deutlich macht oder der mir Schuld vergibt, der mir deutlich macht, mitbegraben, mitgestorben, mit auferweckt aus dem Wasser heraus. Da ist jemand, der mir da hilft. Ich kann das nicht alleine tun. Bloß mal so nebenbei als ein Bild für die Taufe auch. Es gibt also keine Selbsttaufe, wenn das jemand meint, er könnte das irgendwo tun. Und das war das Neue. Die Waschungen, die waren sehr persönlich und sehr privat. Da war niemand dabei. Aber bei der Taufe, da waren sie alle dabei. Petrus spricht ja nicht zu irgendwelchen Leuten hier, sondern zu denen, die genau wussten, was die Propheten gesagt haben, die genau wussten, was die Gedankengänge Gottes gewesen sind in ihrem Leben. Und die Bibel, die wir vor uns haben, die ist genauso zusammengestellt, dass sie in erster Linie auch für uns spricht und zu uns spricht und uns gilt und dann erst dem Rest der Welt. Dass wir also auch zuerst hören sollten, was wir oder wo wir und wie wir angesprochen sind. Und wenn Petrus hier davon spricht, denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung und allen, die in der Ferne sind, so denkt er hier auf alle Fälle erstmal an die, die in anderen Ländern sind. Aber wenn wir die Missionsgeschichte weiter bedenken und weiterlesen, dann wissen wir, mit den Fernen sind auch wir gemeint, sind auch wir angesprochen. Das steht im 39. Vers. Auch wir sind da gemeint. Und es war für die Judenchristen, als sie das dann später erlebt haben, in der Apostelgeschichte 10 lesen wir davon, ein Aufwachen, ein Erschrecken. Auf einmal bekommen die Heiden auch den Heiligen Geist. Also wir dachten immer, das ist nur für uns. Da haben sie gemerkt, Gottes umspannende und umfassenden Überlegungen und Heilsgedanken. Als sie das also hören, dann lesen wir davon, dass sie das Glauben annehmen, als dritten Punkt, und danach handeln. Interessant ist, dass nicht alle dazu gehört, das gehört haben. Im Vers 41, wer eine Bibel hat, kann das mal nachgucken oder mitgelesen hat, da steht, die nun sein Wort aufnahmen. Also, es haben nicht alle aufgenommen. Die nun sein Wort aufnahmen. Das Wort Gottes trennt auch und unterscheidet auch. Sie haben sich damit auseinandergesetzt und haben es akzeptiert. Und das ist sehr persönlich gesprochen. Euch und euren Kindern, nicht irgendwem, sondern er spricht sie an, die da sitzen. Also ich spreche euch an jetzt, euch und euren Kindern gilt diese Zusage, gilt diese Verheißung. Gott wird herzurufen. Und darüber freuen wir uns sehr, dass wir das heute auch so als Gemeinde erleben dürfen. Interessant ist, sie machen keinen großen Glaubenskurs hier, der wochenlang dann jeden Abend stattfindet, wo alle beschäftigt sind und darüber nachdenken, über das Reden Gottes bei den Propheten. Vielleicht können wir uns das so vorstellen, dass sie Fragen hatten, auf Petrus zugingen und wir lesen davon, dass er eindringlich mit vielen Worten sie beschwor und ermahnte. Also es gab schon Gespräche, aber es gab ein Basiswissen bei diesen Leuten. Sie wussten von den Propheten, sie wussten vieles. Und es war vermutlich einfach, auf dem Vorhandenen aufzubauen und das zu erklären. Das ist vielleicht unser Problem heute. Wenn wir versuchen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, dass sie keine Ahnung haben, kein Basiswissen haben. Es gab mal Erhebungen oder Fragen auch unter Kindern über die Bedeutung von Weihnachten. Also es waren die lustigsten, also in Anführungsstrichen die lustigsten Antworten, aber keiner wusste richtig Bescheid, was damit auf sich hat. Und das ist unser Problem heute. Und darum müssen wir auch bedenken, wenn wir mit Menschen im Gespräch sind, dass wir anfangen müssen, oftmals ganz am Anfang, und vielleicht solche Kurse, solche Glaubenskurse, solche Seminare auch brauchen und durchführen müssen. Sie hatten das erkannt, was es für sie bedeutet hat, für sich und ihr Volk, und haben also wirklich diese Umkehr vollzogen. Vielleicht fragt sich mancher, ja, muss das wirklich so radikal sein? Habe ich nicht so viel Gutes in meinem Leben getan und tue ich noch? Vor allem, wenn wir irgendwo aus einem frommen Elternhaus kommen, wo wir viele Dinge gelernt haben oder gelehrt bekommen haben von unseren Eltern oder auch durch Besuch in der Gemeinde, Kinderstunde. Manchmal ist das für uns gar nicht so greifbar, dass bei Gott auch andere Dinge wichtig sind, nicht nur unser Verhalten. Wir müssen uns fragen, ist das, was ich tue, also ich habe das mal so genannt, meine Klimabilanz, mein Verhalten, ist das so okay und ist das richtig oder ist das nur vorgeschoben und die Frage ist, wie nahe bin ich an Jesus dran? Bin ich überhaupt nahe dran oder halte ich den Abstand ein? Diese 1,50 Meter, die wir gerade einhalten sollen. Im Römerbrief, eine Stelle vielleicht bloß, nur vorgelesen, ohne groß darüber jetzt zu reden. Da sagt Paulus, wenn es darum geht, von den äußeren Dingen. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleisch Beschneidung, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist, und Beschneidung die des Herzens. Im Geist, nicht im Buchstaben. Ich kann äußerlich zur Gottesgemeinschaft gehören, kann innerlich weit weg sein. Diese Fernen, das kann auch räumlich gemeint sein, das kann aber auch innerlich gemeint sein, von denen Petrus spricht. Diese Fernen, die sollen eigentlich auch kommen. Jeder ist gemeint. Und da sind wir an dem nächsten Punkt. Da geht es um Gemeinschaft. Wie erleben Sie das, wie praktizieren Sie dort dieses Miteinander, diese Gemeinschaft? Wir sollten, oder wenn wir uns die Frage stellen, warum haben Christen in Rom sich damals in den Katakomben versammelt? Warum haben sie das auf sich genommen? Warum haben Christen in Russland und der Sowjetunion sich im Wald versammelt? Warum haben Christen im KZ sich hinter den Latrinen versammelt? Was sie in Korea gerade machen, wissen wir nicht. Warum haben sie das getan? Weil wir wissen, dass ohne Gemeinschaft unser Glaube verkümmert. Das ist ja das Problem unserer Tage, was wir gerade haben, durch diese vielen Einschränkungen, dass Gemeinschaft unseren Glauben eigentlich fördert und voranbringen will. Und deshalb gibt es so viele kreative Angebote, deswegen haben wir Kameras und deswegen gibt es Übertragungen und Zoom und Online-Treffen. Einfach um ein bisschen Gemeinschaft wieder haben zu können, oder wir nutzen manche anderen Medien auch, um in Kontakt miteinander zu sein. Ist diese eigentlich, die wir uns selbst, also diese selbst auferlegte, diese Selbstisolation, wo wir uns so einigeln und nicht rauskommen aus unserem Bereich, ist diese uns selbst auferlegte Selbstisolation eigentlich mit diesen Verhältnissen der Menschen damals in Rom oder in Russland oder im KZ, ist überhaupt annähernd vergleichbar. Die waren damals gezwungen, das zu tun. Sie haben unter Lebensgefahr sich versammelt. Vielleicht will ich eher durch dieses Selbstisolieren, durch diese Kontaktsperre Reaktionen verhindern von anderen, die vielleicht mein Verhalten oder meine Einstellungen betreffen. Ich lebe meinen Glauben für mich. Mag eine gewisse Zeit lang okay sein und akzeptabel sein. Aber es kann kein Dauerzustand werden und sollte kein Dauerzustand werden. Warum? Warum reden wir von Gemeinschaft? Wozu ist Gemeinschaft gut? Und ich habe einfach mal ein paar Punkte aufgeschrieben. Gemeinschaft, einander Mut machen, einander Freude vermitteln, einander Sorgen teilen, und dabei Rat holen, praktische Hilfe leisten in der Gemeinschaft, auch das ist wichtig. Aber auch Korrektur erleben oder Korrektur erbitten. Diese Gemeinschaft, von der hier gesprochen wird, von der Gemeinde, die da gesprochen wird, das ist keine Interessengemeinschaft gewesen von Karnickelzüchtern, die nur das eine Thema hatten und auf diesem Gefühl, ja, wir lieben halt Karnickel, sich getroffen haben und verbunden haben, sondern es ist eine Gemeinschaft, die sich auf das Tun oder auf das, ja doch, das Tun und das Erleben des Handels von unserem Herrn Jesus Christus an mir gründet. Und weil das Handeln ist von Jesus, deshalb haben wir auch in unseren Gemeinden, da kann man ja rumgucken und das weiß jeder von euch, so viele unterschiedlichen Typen. Weil wir nicht so diese Interessengemeinschaft haben. Und wenn wir jetzt einander uns erzählen würden, was wir uns interessieren und was unsere Themen sind, die uns beschäftigen, dann werden wir eine breite Vielfalt feststellen und finden. Das ist nicht das, was uns verbindet. Unser Herr Jesus Christus verbindet uns und der schafft auch die Möglichkeit, diese unterschiedlichen Arten und so unterschiedlichen Typen, die wir sind, hier zusammenzubringen. Und es ist immer wieder erstaunlich, dass eine Gemeinde so existieren kann und so leben kann in dieser Vielfalt. Die Gemeinschaft, die sie damals erleben, steht für drei Punkte, die uns hier genannt sind. Zum einen, sie verharrten in der Lehre der Apostel. Das kann man nur gemeinsam machen. Die Apostel haben ihre Erlebnisse erzählt mit Jesus, haben die Bibel erklärt, das, was damals die Bibel war, das Alte Testament. Sie hatten Gemeinschaft zum Fragenstellen mit vielen Worten, beschwor und ermahnte er sie. Lesen wir von Petrus. Sie haben sich auch ihrer Vergebung vergewissert. Dieser Zusage, die wir auch immer wieder brauchen, dass wir auch einander zusagen, der Herr hat dir vergeben. Der Herr wird dir vergeben. Der Herr hat es zugesagt, die Vergebung. Auch das erleben wir, dürfen wir in Gemeinschaft erleben. Auch zur Ermutigung in schwierigen Lebenssituationen. Da wissen wir auch, wie gut es ist, wenn wir jemanden haben, mit dem wir uns austauschen können, der uns unterstützt, der uns hilft, vielleicht auch ganz praktisch und natürlich auch zum Freuen und zum Feiern. Denn in dieser Zeit damals lesen wir, und es geschahen viele Zeichen und Wunder. Wenn das kein Grund zum Freuen ist und zum Feiern ist, dann wüsste ich nicht, was wir denn sonst feiern sollen. Brauchen wir das heute noch? Ist es noch nötig, Gemeinschaft zu haben? Manchmal hat man den Eindruck, dass es gerade sehr umstritten ist. Reicht es nicht? Müssen wir wirklich über dieses Basiswissen, die Lehre der Apostel reden? Reicht es nicht, davon zu reden, was es Schönes gibt für uns, was noch alles Schönes auf uns zukommt? Brauchen wir diese Grundlagen? Ich denke schon, dass es ganz wichtig ist. Dann werden uns gemeinsame Mahlzeiten genannt, das Brechen des Brotes. Ein Begriff, der im Wesen des damaligen Brotes, des Fladenbrotes, begründet ist. Also man hat ja Brot gebacken, nicht so wie wir heute, sondern hat Teig gemacht, einen Fladen gemacht. Da wurde auf der Herdplatte, im heißen Stein, in dem Backofen, man kann interessante Bilder davon sehen, also gebacken. Und dann wurde das gebrochen, zerbrochen dann. Das lesen wir in der Speisung, bei der Speisung der 5000. Da lesen wir, es gab 5 Brote und dann steht dort, und unser Herr brach das Brot und wurde es verteilt und alle haben davon gegessen. Eine andere Begebenheit ist auch, als mit Emmaus Jüngern unterwegs war, sie kommen abends nach Hause, setzen sich an den Tisch und da Jesus übernimmt die Rolle des Hausherrn, das war nämlich die Aufgabe des Hausherrn, das Brot zu brechen. Er nimmt das Brot und zerbricht es und das lesen wir und da erkannten sie ihn am Brechen des Brotes. Vielleicht hat es jeder ein bisschen anders gemacht. Das ist erstmal ganz alltägliches Tun, das Brot brechen. Und hier lesen wir, dass die junge Gemeinde sich im Tempel getroffen hat. Sie waren im Tempel zusammen, täglich, einmütig und zu Hause haben sie das Brot gebrochen, nahmen Speise mit Frohlocken und Schlichtheit des Herzens. Nachdem man im Tempel in dieser großen Zahl zusammen war, ging man in die kleine Gemeinschaft der Häuser. 3000 Leute passten ja in kein Haus rein damals. Da gab es auch keine Stadthalle. Vielleicht, man konnte im Freien öffentlich, Tempelhalle eventuell, so viele Leute erreichen, aber in den Häusern nicht mehr. Die Tischgemeinschaft war auch damals schon eine sehr intensive Gemeinschaft. Auch heute. Ich habe das sogar gelesen mal von verschiedenen Ländern als Missionsberichten. Eine Einladung zum Essen, das war eine Auszeichnung. Das war was ganz Besonderes, ein ganz besonderes Vertrauensverhältnis, wenn sie eingeladen wurden, bei den Einheimischen zur Mahlzeit mit dabei zu sein. Diese Gemeinschaft also hat man damals praktiziert. Ich weiß nicht, dieser Ausdruck, das Brechen des Brotes, erinnert uns ja sehr an unsere Abendmahlsfeier. Aber ich weiß nicht, ob das damals in jedem Falle schon der Gedanke gewesen ist. Oder ob man erstmal nur zusammen war, um gemeinsam zu essen. Ich denke, das Abendmahl mit den Aposteln war noch nicht so lange her. 50 Tage, hatte ich ja gesagt. Bestimmt kam bei dem einen oder anderen die Erinnerung auch an dieses Ereignis und sie haben davon gesprochen und haben darüber nachgedacht auch. Aber ich weiß nicht, ob das immer so zwingend gewesen ist bei diesen Feiern, die sie gehabt haben. Aber ich denke, es ging ganz zuerst auch um das gemeinsame Essen, auch weil es viele Arme in Jerusalem gab. Wir lesen davon, dass sie ihre Güter verkauft haben, weil es so viele Arme gab, die vielleicht auch nichts zu essen hatten. und die dankbar waren, der Gemeinschaft zu sein. Und wir lesen davon, dass es erst später diese ganz klare, scharfe Trennung gab zwischen dem Mahlzeiten und dem Zusammensein, dem Brotbrechen in Erinnerung an das letzte Abendmahl mit unserem Herrn. Als die Missionare in Troas zum Beispiel waren, lesen wir in der Apostelgeschichte 20, da steht dort, und am ersten Tag der Woche waren wir zum Brotbrechen zusammen und dann ist dies und jenes geschehen. Das war keine gemeinsame Mahlzeit. Das war schon dieser Abend, diese Feier, das Gedächtnismahlfeier. Und im Korintherbrief wissen wir auch, dass diese Verquickung zwischen normaler Mahlzeit und Abendmahlsfeier Probleme gebracht hat und Schwierigkeiten gebracht hat. Und Paulus gesagt hat, bitte trennt das voneinander, unterscheidet das, schmeißt nicht alles in einen Topf. Ihr verunehrt unseren Herrn dadurch. Der Gedanke des Erinnerns kommt nicht mehr so hoch, weil ihr viel Ärger untereinander habt. Der eine ist satt, der andere hat noch Hunger, der hätte gern noch mal was genommen. Und das verdirbt eigentlich das Miteinander. Diese gemeinsamen Mahlzeiten waren Ausdruck auch der gemeinsamen Verantwortung füreinander und auch Möglichkeiten des gemeinsamen Dankens für das Erfahrene, Erlebte. Ich glaube, das haben sie damals also auch ganz besonders gemacht. Und dieses gemeinsame Danken, das wäre der letzte Punkt, wenn ihr noch eine Minute zuhören könnt. Gott loben und Freude weitergeben, das haben sie damals auch gemacht in der ersten Gemeinde hier in der Jerusalemer Gemeinde, aber nicht nur dort, sondern auch in den anderen Gemeinden. Jesus, der Gotteslästerer, in ihren Augen der Gotteslästerer, hat sich bei ihnen verwandelt als Jesus, der Heilsbringer, Jesus, der Messias. Diese Kehrtwendung haben sie in ihrem Denken gemacht. Nicht der Feind, der Verräter, der Schlimme, der weg muss, sondern der uns jetzt das Heil bringt. Und das hat natürlich Begeisterung ausgelöst. Und wenn sie im Tempel zusammen waren, kann ich mir vorstellen, das war zu hören. So wie wir Loblieder singen, das war zu hören bei den Leuten. Und das hat Eindruck beim Volk gemacht. Vielleicht hat auch ihre Lebensführung, dass sie gemeinsame Mahlzeiten hatten, dass sie gemeinsam geteilt haben, die Leute bewegt und beschäftigt und zum Nachdenken gebracht. Was erleben wir heute? Was erleben die Leute bei uns heute? Was erfahren sie an uns heute, wenn sie uns sehen? Sie hatten Gunst beim ganzen Volk, steht hier drin. Sie lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Ich hatte gerade, als ich hierher gelaufen bin, bin ich von einem Sportler überholt worden, der gerade seine Morgenrunde rannte. Und im Vorbeilaufen gab es 2, 3 Worte. Und er hat mir sehr deutlich gesagt, dass er als Wessi hier unterwegs ist und alles, was wir haben hier, nur ihm zu verdanken haben. Ich habe gestaunt nach so vielen Jahren, aber es war gar keine große Zeit, darüber jetzt zu diskutieren. Aber ja, Gunst. Er meinte, er müsste Gunst bei uns haben. So kamen seine Worte rüber. Wenn wir als Gemeinde gesehen werden jetzt von unseren Nachbarn, wie sehen sie uns? Wenn sie das Wort Kirche hören, Gemeinde hören, wie sehen uns die Menschen? Sind wir die von gestern oder sind wir Leute, die sie beachten und über die sie staunen? Mit welchen Blicken werden wir heute angeschaut? Und da sollten wir uns daran erinnern, dass das, was damals passiert ist, auch heute möglich ist. Der Heilige Geist hat heute noch die gleiche Macht, die gleiche Vollmacht, wie damals etwas zu bewirken. Nicht vielleicht kommt jemand auf den Gedanken und sagt, ja, damals waren nur 25 Leute oder dann vielleicht noch ein paar mehr. Und das war sehr konzentriert. Der Heilige Geist hat gewirkt. Heute sind es 200 Millionen Christen auf der Welt. Der Heilige Geist ist so verdünnt, dass er nur noch homöopathisch wirkt. Das stimmt nicht. Er wirkt genauso kräftig und ist genauso stark da, wie damals gewesen ist. Und so will ich einfach jetzt das zusammenfassen nochmal. dass wir sehr froh sein können, sehr dankbar sein können, dass wir diese Begebenheit so aufgeschrieben haben in der Bibel. Daher aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Mit diesem Satz vielleicht will ich abschließen. Da denken wir manchmal, da lebt man doch gar nichts davon. Wo sind sie denn, die täglich dazukommen? Guck mal die vielen Plätze an, die in den Gemeinden oder Kirchen frei sind. Aber wir hören es von anderen Ländern, dass dort der Herr dazu tut und wirksam ist. Ich habe das mal gelesen. Da sagte einer, ja, wir haben um Erweckung gebetet. Das war unser Anliegen, dass der Herr dazu tut. Und der Herr hat dazu getan. Der Herr hat Erweckung geschenkt. Aber wir haben es nicht gesehen, weil es nicht unsere Hautfarbe war. Wir sollten einfach die Augen offen halten für das Tun Gottes, das Tun des Heiligen Geistes, auch in unseren Tagen, in unserer Zeit. Das, was Pfingsten angefangen hat, die Geburtsstunde, der Geburtstag der Gemeinde, ist er heute noch zu feiern und dürfen wir heute noch feiern. Und wir dürfen uns also heute noch darüber freuen, dass wir das so erleben dürfen. Und ich will noch bald diese Punkte sagen, die damals die Menschen getan haben und die vielleicht für uns interessant sind und zu merken sind. Sie haben zugehört. Mit offenen Herzen haben sie zugehört. Haben nicht abgeblockt und niedergeschrien. Sie haben gefragt, was sollen wir tun, Brüder? Und haben dann getan, was sie gesagt haben. Tut Buße, lasst euch taufen. Sie haben daran geglaubt. Sie haben es akzeptiert. Die sein Wort annahmen, die zugehört haben, die durften das erfahren, dass ihnen diese Vergebung zugesprochen wurde. Und dann haben sie erlebt, dass der Heilige Geist Gemeinschaft geschenkt hat, verbunden hat, zusammengeführt hat. Und sie haben viel Freude erfahren. Sie haben Gott gelobt und alle haben das gehört und haben das miterleben dürfen und haben Segen weitergeben dürfen. Sie hatten Gunst beim ganzen Volk und der Herr tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Und ich glaube, das dürfen wir auch heute glauben und heute erbitten, auch für unsere Situation. Und auch für unsere Stadt.